Assist Ions OS Indonesia Child of the ASEAN UR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 7. September 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujastuti, Nunu Nursia und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesien und Vietnam werden die ZEE-Grenzen auf der See Natuna erörtern. Indonesischer Präsident wird Südkorea besuchen. Indonesien und Vietnam bereiten Aktionsplan 2019-2023 vor. Außenminister Indonesiens und der Demokratischen Republik Kongos treffen sich in Jakarta. Die Außenministerin Retno Marsudi sagte, milleniale Generation, nächster Motor der Wirtschaft. Gedenktag des Internationalen Alphabetisierungstages findet am 8. September 2018 im Deli Serdang statt. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo und die indonesische Außenministerin Retno Marsudi werden am 11. und 12. September 2018 einen Staatsbesuch in Hanoi, Vietnam abstatten. Bei dem Treffen werden Präsident Joko Widodo und der vietnamesische Präsident Trai Dan Quang die Verhandlungen über die exklusive Wirtschaftszonengrenze ZEE erörtern. Der Sprecher des indonesischen Außenministeriums, Armanata Nasir, teilte am Donnerstag, den 6. September 2018, der Pressemit, dass die Verhandlungen zwischen Indonesien und Vietnam über die exklusiven Wirtschaftszonen ZEE auf der See Natuna noch nicht fertig seien und sie seit jahrelang stattgefunden haben. Daher dürfte dieses Treffen den Abschluss der Verhandlungen über die exklusive Wirtschaftszone ZEE beide Länder fördern.
Beberapa isu akan menjadi perhatian di dalam pertemuan bilateral antara lain.
Einige Fragen, auf welche das bilaterale Treffen sich konzentriert, sind unter anderem der Abschluss der Verhandlungen über die exklusiven Wirtschaftszonengrenze ZEE beider Länder. Wir alle wissen, dass die Verhandlungen über die ZEE schon seit jahrelang stattgefunden haben. Wir erwarten auf den politischen Druck von den beiden Staatsoberhäuptern, damit die Verhandlungen beschleunigt werden können. Arman Atanasir fügte hinzu, dass Indonesien und Vietnam im Maritim- und Fischereibereich zusammenarbeiten, um den illegalen, nicht gemeldeten und nicht regulierten Fischfang IUU einzudämmen. Die illegale, nicht gemeldete und nicht regulierte Fischerei im indonesischen und vietnamesischen Gewässer entsteht, da Indonesien und Vietnam bis jetzt noch keine Übereinstimmung über die Grenzen der exklusiven Wirtschaftszonen ZEE erreichen. Zuvor, inmitten der 32. ASEAN-Gipfelkonferenz im letzten April in Singapur, haben Präsident Joko Widodo und der vietnamesische Ministerpräsident Nguyen Xuan Phuc die ZEE-Fragen erörtert. Dabei drängte Präsident Joko Widodo Vietnam, die Verhandlungen über die ZEE-Grenzen demnächst abzuschließen. Präsident Joko Widodo wird am 10. und 11. September 2018 einen Staatsbesuch in Seoul, Südkorea abstatten, um die bilaterale Wirtschaftszusammenarbeit zu stärken. Der Sprecher des indonesischen Außenministeriums, Arman Atanasir, teilte am Donnerstag, den 6. September 2018 in Jakarta der Presse mit, dass die Außenministerin Retno Marsudi planmäßig während des Staatsbesuchs in Seoul den Präsidenten begleiten werde. Es ist der Gegenbesuch vom südkoreanischen Präsidenten in Indonesien im letzten Jahr. Der Staatsbesuch des indonesischen Präsidenten wird im Rahmen der Feier des 45. Jahrestages der indonesisch-südkoreanischen diplomatischen Beziehungen durchgeführt. Der Direktor für Ostasien und Pazifik in dem indonesischen Außenministerium, Edi Yusuf, erklärte vor der Presse, dass der Staatsbesuch des Präsidenten Joko Widodo dazu diene, die Zusammenarbeit im Handels-, Investitions- und Industriebereich zwischen Indonesien und Südkorea zu stärken. Nach der erfolgreichen Umsetzung des Aktionsplans für 2014 bis 2018 in verschiedenen Bereichen bereiten Indonesien und Vietnam derzeit ihre nächsten Aktionpläne für 2019 bis 2023 vor. Dieser umfasst den politischen und diplomatischen Dialog, die Wirtschaftszusammenarbeit, die Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit sowie die Tourismuswerbung und Förderung, den kulturellen Austausch und die Beziehungen zwischen den Gemeinschaften. Zu diesem Zweck wird der indonesische Präsident Joko Widodo bald einen bilateralen Besuch in Vietnam abstatten, um den Plan gemeinsam mit dem Premierminister Nguyen Xuan Phuc zu erörtern. Das sagte der vietnamesischen Botschafter in Indonesien, Vinh Quang, am Dienstag, den 4. September 2018 beim Nationaltag Vietnams in Jakarta.
We developed close cooperation in a wide range of areas and coordination in major international and regional issues. And now we are waiting for a next plan of action for the year 2019 to 2023 to be signed during the visit of the President Joko Widodo to Vietnam in early September. The two sides are determined to set the target to raise bilateral trade to $10 billion.
Wir haben eine enge Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen und die Koordinierung in wichtigen internationalen und regionalen Fragen entwickelt und warten nun darauf, dass der nächste Aktionplan für die Jahre 2019 bis 2023 während des Besuchs von Präsident Joko Widodo in Vietnam Anfang September unterzeichnet wird. Die beiden Seiten sind entschlossen, den bilateralen Handel im Jahre 2020 auf 10 Milliarden US-Dollar zu steigern. Dieser erste Staatsbesuch von Präsident Joko Widodo in Vietnam, zusammen mit dem Besuch des vietnamesischen Premierministers in Indonesien im Oktober dieses Jahres, wird sicherlich die bilaterale Zusammenarbeit stärken und in naher Zukunft einen wichtigen Erfolg für beide Länder bringen. Pan Phin Quan erklärte weiter, Vietnam und Indonesien hätten eine nahe und lange historische Geschichte. Die beiden Länder hätten auch den gleichen kulturellen Hintergrund. Die Geschichte der Unabhängigkeitskampfes und die Koordination der öffentlichen Meinung in verschiedenen regionalen und internationalen Foren. Dies ist eine wichtige Grundlage für die Gründung der strategischen Partnerschaft Vietnams und Indonesiens, die 2013 unterzeichnet wurde. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi hat am Donnerstag, den 6. September 2018, ein bilaterales Treffen mit dem Vizepremierminister und gleichzeitigem Außenminister der Demokratischen Republik Kongos, C. Okintudu Lundula, in Jakarta abhalten. Dieser Indonesien-Besuch ist der erste des leitenden Beamten aus dem Kongo seit 1953. Nach dem Treffen sagte Retno Marsudi, dass sie und Lundula über die Zusammenarbeit im Bereich der Infrastruktur, des Bergbaus, der Aquakultur und Anpflanzung von Ölpalmen diskutiert hätten. Außerdem habe Lundula auch seinen Wunsch zum Prüfen die Möglichkeit zur Zusammenarbeit im Textilbereich zwischen den beiden Ländern geäußert.
Dalam pembicaraan tadi, beberapa kerjasama kita bahas, misalnya di bidang infrastruktur, di bidang mining.
Im bilateralen Treffen erörterten wir die Zusammenarbeit in einigen Bereichen, wie unter anderem der Infrastruktur, im Bergbau, in der Aquakultur und der Anpflanzung von Ölpalmen. Der Außenminister äußerte auch den Wunsch zur Zusammenarbeit im Textilbereich. Ich freue mich über diesen Besuch. Der Außenminister Lundula wird auch ein Treffen mit der indonesischen Industrie- und Handelskammer Kadin und den indonesischen Staatsbetrieben veranstalten. Retno Marsudi erklärte weiter, dass das diesmalige Treffen ein neuer Pfeiler in den Beziehungen Indonesiens und der Demokratischen Republik Kongo sei. Bei diesem ersten Treffen unterzeichneten Indonesien und die Demokratische Republik Kongo den Vertrag zur Stärkung der Beziehungen beider Länder. Die milleniale Generation in Indonesien habe eine strategische Rolle in der Lösung verschiedener Fragen des Landes, einschließlich der Wirtschaft. Das sagte die indonesische Außenministerin Retno Marsudi am Donnerstag, den 6. September in Jakarta, als sie das vierte ASEAN-Handelsgipfeltreffen in Jakarta eröffnete. Angesichts dieser Rolle forderte Retno Marsudi alle Machtinhaber auf, die milleniale Generation als der nächste Motor zu fördern. Laut Retno Marsudi betrage die milleniale Generation in Indonesien 34,45%. 40% der Population in ASEAN, die 600 Millionen Personen erreiche, seien unter 30 Jahren. Sie seien nicht nur quantitativ dominierend, sondern auch qualitativ hochwertig, erklärte Retno Marsudi weiter. Der Direktor für die Entwicklung der Alphabetisierung und Gleichberechtigung des Ministeriums für Bildung und Kultur, Abdul Kahar, sagte, das der internationale Alphabetisierungstag am 8. September 2018 auf nationaler Ebene in Deli Serdang, Nord-Sumatra, stattfinden wird. Er sagte am Mittwoch, den 5. September 2018, im Dialog mit dem Indonesischen Staatsrundfunk RRI in Jakarta, dies sei ein Moment, um zu zeigen, dass das indonesische Volk momentan große Anstrengungen unternehme, um gegen die Analphabetisierung zu kämpfen. Es solle in Indonesien keine Analphabeten mehr geben. Laut ihm ist dies ein Moment, der Welt zu zeigen, dass Indonesien bereits einen außergewöhnlichen Geist im Wettbewerb mit anderen Ländern zeige. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.163,24 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 15.207,41 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.745 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Kommentar behandelt heute das Thema: Das dritte Gipfeltreffen in Peking ist ein wichtiger Moment inmitten des Handelskrieges zwischen den USA und China. Die Staatsoberhäupter der afrikanischen und chinesischen Länder trafen sich wieder, um die Zukunft der Kooperation zwischen den Ländern in beiden Kontinenten zu erörtern. Das Treffen und die Diskussion fanden beim Gipfeltreffen des Chinesisch-Afrikanischen Kooperationsforums in Peking seit dem Montag statt. Das Ziel des Gipfeltreffens spiegelte deutlich von seinem Thema, und zwar China und Afrika zur gemeinsamen stärkeren zukünftigen Gemeinschaft durch die gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit. Der chinesische Präsident Xi Jinping hielt in der Eröffnungszeremonie eine überzeugende Rede mit dem Titel Hands in Hand und die Zusammenarbeit. In seiner Rede betonte der Präsident Xi Jinping die Prinzipien seines Landes bei der Zusammenarbeit mit anderen Ländern, unter anderem sich in die Angelegenheiten anderer Länder nicht einzumischen und politisch bedingungslos in Kraft zu treten. Ein ähnliches Thema wurde auch angekündigt, als Afrika und China das Gipfeltreffen in Peking im Jahr 2006 begannen und mit dem zweiten Gipfeltreffen im Jahr 2015 in Johannesburg, Südafrika, fortgesetzt wurden. Wie der Präsident Xi Jinping sagte, wird China auch wichtige Maßnahmen ergreifen, um den afrikanischen Ländern in den nächsten 3 Jahren zu helfen. Eine der 8 Maßnahmen ist die Förderung der Ausdehnung des Imports von afrikanischen Produkten und die Unterstützung zur Erreichung des afrikanischen Nahrungsselbstständigkeit-Ziels im Jahr 2030. Für die afrikanischen Länder ist die Zusammenarbeit mit China sicherlich sehr willkommen. Möglicherweise sehen sie, dass China die wichtigste Alternative zur Unterstützung ihrer wirtschaftlichen Verbesserung. Als eines der stärksten Länder auf der Welt ist die Chance für die Zusammenarbeit mit China eine neue Hoffnung für Afrika als Alternativ außer Europa und den Vereinigten Staaten. Die meisten Afrika-Länder hätten die Erweiterung der Beziehungen zu China die neue Hoffnung gegeben, denn nicht wie Europa hat China niemals das Land im schwarzen Kontinent kolonialisiert. Für China selbst sind die Intensivierung und die Ausdehnung der Kooperation im Wirtschaft und Handel ein wichtiger Faktor, um nach der Bilanz der multilateralen Zusammenarbeit zu suchen. Der Handelskrieg, der von den Vereinigten Staaten und vor allem vom Präsidenten Donald Trump intensiviert wird, hat den Wirtschaftseffekt für das Land mit der meisten Bevölkerung im asiatischen Kontinent. Angesichts dieser Perspektive sei das dritte chinesisch-afrikanische Gipfeltreffen in Peking ein neuer Moment, vor allem für China bei der Suche nach der neuen Bilanz im Wirtschaftsbereich national und global. Das war der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit dem Ende des Boxeraufstands in China am 7. September 1901. Unter dem Boxeraufstand versteht man eine chinesische Bewegung gegen den europäischen, US-amerikanischen und japanischen Imperialismus. Im 5 Jahr und Sommer 1900 führten die Attacken der Boxerbewegung gegen Ausländer und chinesische Christen einen Krieg zwischen China und den Vereinigten Achtstaaten oder bestehen aus dem Deutschen Reich, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Österreich, Ungarn, Russland und den USA herbei, der mit einer Niederlage der Chinesen und dem Abschluss des sogenannten Boxer-Protokolls am 7. September 1901 endete. Bei den Unruhen wurden 230 Menschen getötet. Das Boxer-Protokoll schwächte die Regierung der Qing-Dynastie. China wurde zu einer Republik im Jahre 1912. Abdurrahman Wahid wurde am 7. September 1940 in Jombang, der Provinz Ostjava, geboren und ist am 30. Dezember 2009 gestorben. Wahid war eine islamische Persönlichkeit und der vierte indonesische Präsident als Nachfolger von Yusuf Habibie. Seine Amtszeit war vom 20. Oktober 1999 bis zum 23. Juli 2001. Wahid wurde von seiner Vizepräsidentin Megawati ersetzt, nachdem er von der Beratenden Volksversammlung wegen Inkompetenz und Verwicklung in Finanzskandale abgesetzt. Abdurrahman Wahid war Leiter der Vorstandmitglieder der Islamischen Organisation Nahdlatul Ulama und Gründer der Nationalen Erweckungspartei PKB. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Tod des indonesischen Menschenrechtler Munir am 7. September 2004. Munir Said Talib war ein indonesischer Menschenrechtler. Er wurde 2000 mit dem Right Livelihood Award oder Alternativer Nobelpreis geehrt. Munir wurde auf einem Flug von Jakarta nach Amsterdam am 7. September 2004 vergiftet. Er reiste mit der staatlichen Fluggesellschaft Garuda Indonesia. Die Autopsie durch das Niederländische Institut für Forensik ergab 2 Monate später, dass Munir eine dreifach letale Dosis Arsen verabreicht bekommen hatte. Dieses Ergebnis wurde von der indonesischen Polizei bestätigt. Er starb im Alter von 39 Jahren. Liebe Zuhörer, das war das Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Unser Indonesien mit dem Thema Senkung des Wechselkurses der Währung Rupiah wird vom externen Faktor hervorgerufen. Der Wechselkurs der Währung Rupiah gegenüber dem US-Dollar hat sich weiter gesunken, nämlich fast 15.000 Rupiah pro US-Dollar. Der indonesische Präsident Joko Widodo sagte am Mittwoch, den 5. September 2018, nach der Einweihung des Exportes von 1 Million Toyota-Autos im Hafen Tanjung Priok, Nordjakarta, dass die Schwächung der Währungen gegenüber dem US-Dollar nicht nur bei der Rupiah, sondern auch bei Währungen anderer Länder auf der Welt basiere. Dieses Phänomen wurde von externen Faktoren wie unter anderem der Steigerung der Zinsen in den USA und dem Handelskrieg zwischen den USA und China sowie der Wirtschaftskrise in der Türkei und Argentinien hervorgerufen. Präsident Joko Widodo betonte, die indonesische Regierung werde ihre Wachsamkeit auf die globale Wirtschaftsentwicklung und ebenso die Koordination mit verschiedenen Seiten, einschließlich der Industriellen und Unternehmer, stärken, damit die Schwächung der Währung Rupiah gegenüber dem US-Dollar bewältigt werden könne, erklärte Joko Widodo weiter.
Kita semuanya ya tahu bahwa tidak hanya negara kita Indonesia yang terkena apa pelemahan.
Wir wissen alle, dass nicht nur unser Land Indonesien die Schwächung der Währung Rupiah gegenüber dem US-Dollar erlebt. Dies wird vom externen Faktor hervorgerufen, nämlich der Steigerung der Zinsen in den USA und dem Handelskrieg zwischen den USA und China sowie der Wirtschaftskrise in der Türkei und Argentinien verbunden ist. Ich meine, dass man ihre Wachsamkeit auf die globale Wirtschaftsentwicklung und ebenso die Koordination mit verschiedenen Seiten, einschließlich der Industriellen und Unternehmen, stärken soll, damit die Schwächung der Währung Rupiah gegenüber dem US-Dollar bewältigt werden könne. Ich mache eine Koordination im Sektor der Währung, der Finanz, der Industrie und mit den Unternehmen. Der Export und die Investition sollten sich steigern, sodass Indonesien das Defizit der Leistungsbilanz lösen kann. Der Präsident setzte sich zum Ziel, dass seine Minister in einem Jahr das Defizit der Zahlungsbilanz lösen können. Zu diesem Zweck werde die Regierung Biodiesel 20% oder B20 nutzen, dessen Vertreibung Anfang dieses Monats beginne. Laut Joko Widodo werde die Nutzung von B20 den Importbedarf signifikant reduzieren. Außerdem werde Indonesien die Nutzung einheimischer Ersatzteilprodukte in den Vordergrund stellen. Dies werde den Ölimport in Höhe von 5 bis 6 miljarden US dollar reduzieren. Der Präsident fordert auch die staatseigenen Betriebe und Privatunternehmen auf, sich auf die Nutzung der einheimischen Ersatzteile zu fokussieren. Um den Import zu reduzieren, hat die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati am 5. September dieses Jahres die Finanzministerregel über die Steigerung der Importsteuer veröffentlicht. Dies dient dazu, das Defizit der Leistungsbilanz zu bewältigen. Dabei wurde sie vom Koordinationsminister Darmin Nasution, dem Industrieminister Erlangga Hartarto und dem Handelsminister Enggar Tjasto Lukita begleitet. Das war das Programm Unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunder Indonesiens, in dem wir Ihnen über Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Ihnen Mendoan vorstellen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream www.voinews.id hören. Liebe Zuhörer, die Bezirksregierung Purwokerto hat anlässlich der Gedenkfeier des indonesischen Unabhängigkeitstages einen Wettbewerb zum Braten von Mendoan und zu seinem Essen ausgerufen. Dabei sollten die Teilnehmer 19.118 Mendoans braten. Jedes Team soll 400 Mendoans braten. Durch diesen Wettbewerb soll die Spezialität von Banyumas vorgestellt werden, damit sie, wie andere populäre indonesische Spezialitäten, wie Nasi Goreng bekannt wird. Liebe Zuhörer, das Wort Mendoan kommt aus der lokalen Sprache Banyumasan und Mendo bedeutet auf Deutsch halb gekocht oder matzig. Mendoan bedeutet, dass man Tempe oder Tofu mit viel heißem Öl schnell brät, damit es halb gekocht ist. Man wählt lieber dafür Tempe, außerdem Weizenmehl, Frühlingszwiebeln und Gewürze, wie unter anderem Knoblauch, Muskatnuss, Pfeffer und Koriander. Bevor man Tempe anbrät, muss man es dünn schneiden. Dann bereitet man die Zutaten vor, indem man Weizenmehl wie Wasser und Gewürze vermischt. Danach legt man Tempe in den Zutaten und brät es nicht lange. Wenn die Farbe der Zutaten sich ein bisschen ändert, muss man den Tempe Mendoan sofort aus der Pfanne herausnehmen. Liebe Zuhörer, Das Besondere an Mendoan ist der Bratprozess. Der Tempe soll nass und matzig sein. Es ist wohlschmeckend und knusprig. Man serviert Mendoan im Warmen und isst ihn mit den sogenannten Chilis Rawit oder einer Sojasauce. Mendoan kann man als Gesamtspeise verwenden. Man kann ihn mit warmen Reis essen. Mendoan kann man aber auch als Snack zum Tee oder Kaffee am Morgen oder Nachmittag essen. Die Bevölkerung im Bezirk Banyumas verwendet für den Mendoan den gewickelten Tempe. Man kann Tempe Mendoan in traditionellen Buden in Banyumas und Tegalach finden. In Banyumas kann man Mendoan als Mitbringsel in den Gegend Sawangan Purwokerto kaufen. Es ist das Zentrum der typischen Snacks. Tempe Mendoan ist auch in anderen Gegenden außerhalb des Bezirkes Banyumas verbreitet. Man kann Tempe Mendoan in Großstädten, in Zentraljava und sogar in Jakarta kaufen. Es kostet ziemlich wenig, nämlich von 2.500 bis 5.000 Rupiah pro Stück. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über Mendoan. Damit verabschieden wir uns von Ihnen.
Das präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora und Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Diesmal laden wir Sie dazu ein, die Geschichte des Indonesian Lieblingsessens Tempe kennen zu lernen. Der Beitrag wird von Sri Unun übersetzt. Außer auf der Kurswelle 3.325 kHz können Sie unsere Sendung über Livestream voinews.id/German hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, Tempe ist gegorener Soja-Bohnenkuchen und eine Originalspeise der Indonesian Nation. Man hat keine Ahnung, wann die Herstellung von Tempe begonnen wurde. Aber dieses Lieblingsessen ist schon 100 Jahre lang bekannt, vor allem bei Beilagen der Esskultur der Javanischen Gesellschaft, insbesondere in Yogyakarta, Surakarta oder Solo. Das Wort Tempe stammt vermutlich aus der altjavanischen Sprache. In der altjavanischen Zeit gab es ein Essen mit der weißen Farbe vom Sagomel mit dem Namen Tumpi. Der Sojabohnenkuchen Tempe, der eine weiße Farbe auch hat, ähnelt dem Tumpi. Nach dem altjavanischen Manuskript Serat Centeni wurde im 16. Jahrhundert das Wort Tempe darin erwähnt. Dort stehen die Wörter Jai Santan Tempe. Das heißt, die Speise Tempe mit Kokosmilch und auch Serundeng Tempe, das heißt gebratene Sojabohnen mit Gewürzen. Liebe Hörerinnen und Hörer, nach anderen Quellen entstand Tempe in der Ära der Zwangsarbeit auf Java. Um diese Zeit wurde die javanische Gesellschaft gezwungen, ihre Landwirtschaftsprodukte wie Kassaven, Süßkartoffeln und Sojabohnen aus ihren Gärten und Plantagen als Nahrungsquelle zu verwenden. In der japanischen Kolonialzeit konnten die Kriegsgefangenen, die Tempe zu sich nahmen, vor Ruhr und Unterernährung verschont werden. Laut der Forschungsergebnisse, die von 1940 bis 1960 herausgegeben wurden, gelang es vielen Kriegsgefangenen wegen des Tempe lang zu leben. Der indonesische Historiker Ong Koham ist der Meinung, dass Tempe sehr reich an Proteinen ist und die Gesundheit der indonesischen Bevölkerung retten konnte, obwohl sie unter der Armut lebten. In den 60er und 70er Jahren gab es einige Veränderungen bei der Tempeherstellung in Indonesien. Die Tempeproduktion ist angestiegen. In den 80er Jahren wurde die Modernisierung der Tempeindustrie dank der Rolle der Genossenschaft Indonesia Tempe und Tofu-Produzenten Kopti begonnen. Die Kopti-Genossenschaft wurde am 11. März 1979 in Jakarta ins Leben gerufen. Liebe Hörerinnen und Hörer, viele Indonesier konsumieren den Sojabohnenkuchen Tempe, der weltweit bekannt ist. Vegetarier aus der ganzen Welt konsumieren Tempe statt Fleisch, sodass Tempe nicht nur in Indonesien, sondern auch in vielen Orten auf der Welt produziert wird. Die Europäer haben Tempe von den niederländischen Bürgern kennengelernt. Seit 1946 ist Tempe in Europa bekannt. Inzwischen ist Tempe in den USA populär, nachdem der Sojabohnenkuchen zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten im Jahr 1951 von einem Indonesier namens Yap P. Hua produziert wurde. Er war der erste Indonesier, der eine wissenschaftliche Forschung über Tempe durchführte. In Japan wird Tempe seit 1926 erforscht. Die kommerzielle Produktion wurde im Jahr 1983 begonnen. Im Jahr 1984 wurde notiert, dass es 18 Tempe-Unternehmen in Europa, 53 in den USA und 8 in Japan gab. In der westlichen Gesellschaft ist der Geist zum Essen und die Liebe zu Tempe nun auch schon entstanden. In den USA wird Tempe zurzeit in den großen Supermärkten und in einigen Kiosken des gesunden Essens oder Healthy Food verkauft. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Dies und Das.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer, dear Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die Volkslieder aus Sulawesi. Wir präsentieren Ihnen das erste Lied mit dem Titel Indu Lungu, das von Angel Puff gesungen wird. Das Lied, das in Bugis-Sprache gesungen wird, erzählt über jemanden, der nach seiner Geliebte sich sehnt. Das Liebesgefühl und die Erinnerung an Geliebte sind gut. Liebe Zuhörer, hören Sie nun Indu Lungu. Gute Unterhaltung. Das war Indu Lungu von Angel Puff. Wir präsentieren Ihnen das folgende Lied Ati Raja, das von Emilia Suratman gesungen wird. Das Lied Ati Raja ist ein volkstümliches Lied aus Sulawesi, das von dem Musiker aus China namens Ho Engji verbreitet wurde. Dieses Lied hat eine religiöse Botschaft, weil die Lyrik in diesem Lied erklärt, dass der Gott der Einzige ist, den wir um alles bitten können. Der Gott wissen, was die Beste für uns sind. Liebe Freunde, hören Sie nun Ati Raja. Viel Spaß beim Zuhören. Das war Adi Raja von Emilia Suratman. Das von Lied hat den Titel Sulawesi para Sanganta, das von Udin Lieders gesungen wird. Dieses Lied hat eine wichtige Botschaft für die Bürger auf Sulawesi, vor allem in Süd-Sulawesi. Die Lyrik in diesem Lied erinnert die sulawesischen Bürger daran, dass die Insel Sulawesi die gemeinsame Verantwortung von den sulawesischen Bürgern ist. Sie müssen zusammenarbeiten, um das ruhige und sichere Leben auf Sulawesi zu erhalten. Liebe Zuhörer, hören Sie nun Sulawesi para Sanganta. Gute Unterhaltung.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nr. 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @VoiceIndonesia sowie Instagram Voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.